Wolfgang.
Thomas, grüß dich.
Oh, bist du auch noch so müde, so urlaubsmüde?
Na, das ist gestern erster Tag zurück. Vollgas. Bei dir?
Es hat ja nie aufgehört. Ich bin so dumm, das wird nichts Neues für dich sein, aber mir ist jetzt erst bewusst geworden, dass ich arbeite ja nur noch 4 Tage am Patienten, die restlichen Tage arbeite ich konzeptionell. Auch wenn du gerne erzählst, dass ich nur 3 Tage arbeite.
Ja. Ich wollte dich gerade auf deinen Rechenfehler hinweisen, du hast gesagt 4 Tage, aber ja. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind 3 Tage.
Genau. Und mir ist jetzt erst aufgefallen, dass ich mit 4 Tagen Urlaub 10 Tage frei machen kann. Ne? Also Freitag, Samstag, Sonntag ist zumindest, was heißt frei, aber konzeptionell, ne? Oder Podcast oder whatever. Und mit 4 Tagen kann ich 10 Tage frei machen. Habe ich bis jetzt nicht genutzt. Ich, Idiot, bin immer nur so über Kurztrips weg. So 3-4 Tage, wo die Entspannung so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Ne? Es ist mal so ein kurzer Escape, kurzer Städtetrip oder jetzt mal mit den Jungs ein paar Tage Sonne genießen. Aber so richtig Entspannung kommt erst bei längerer Zeit. Das hast du mir natürlich schon wieder weit, weit voraus. Wie lange warst du jetzt weg im Urlaub?
Knapp 3 Wochen.
3 Wochen?
Ja, 2 Tage weniger als 3 Wochen.
Okay, Wahnsinn.
Ja, naja, aber als Reisen noch etwas einfacher war, bin ich 6 bis 8 Wochen jedes Jahr. Also in Anbetracht dessen, dass ich 7 Tage die Woche arbeite und auch im Urlaub jeden Tag 2 bis 3 Stunden arbeite, muss man natürlich in Relation setzen. Aber 6 bis 8 Wochen weg war Standard über die Jahre, um quasi etwas Ausgleich zu den Wochen hier zu schaffen.
Wann hast du damit angefangen?
2014 würde ich vermuten. Es gab einige Jahre, so eine Anfangsphase, da war ich, glaube 4 oder 5 Jahre gar nicht im Urlaub. Und dann haben wir das wieder angefangen und das war dann so ein bisschen Aha-Moment, da wir im Urlaub waren und ich quasi nach dem Frühstück ein Nickerchen gemacht habe, rechtzeitig zum Mittagessen wieder aufgewacht bin, nach dem Mittagessen wieder ein Nickerchen gemacht habe, dann so auf 16 Uhr wieder wach war, dann wach war so bis so 8:30 und dann hat quasi die Nacht begonnen und ich habe wieder geschlafen. Und das ist dann so, die Nickerchen sind so um eine halbe Stunde kürzer geworden von Tag zu Tag. Irgendwann habe ich nur noch ein Nickerchen gemacht und am Ende des Urlaubs war ich dann den ganzen Tag wach, was dann für mich so ein bisschen ein Grund war, Urlaub neu zu strukturieren.
Ich habe das genauso gemacht. Also ich habe nicht die Nickerchen, aber ich habe die ersten 4-5 Jahre keinen richtigen Urlaub gemacht. Ich glaube, ich bin im 6. Jahr Selbstständigkeit und habe einmal bis jetzt 7 Tage Urlaub gemacht. Und dieses Jahr auch, gut, natürlich Corona, ne, reisebedingt schwierig, jeder zieht da irgendwie durch und ist froh, wenn er die Pandemie gut übersteht. Jetzt ist ja Corona zumindest in geregelter Rennbahnen. Und ich habe es aber trotzdem nicht geschafft. Ich habe jetzt aber vor, nach meiner Weltmeistererkenntnis, was ein Wort, da merkt man, dass es Samstagmorgen ist. Was ist denn Weltmeistererkenntnis für ein Wort, Wolfgang? Ich quatsch mich hier um Kopf und Kragen, ist ja unangenehm. Also nach meiner Erkenntnis, dass ich mit 4 Tagen vom Patienten weg 10 Tage freimachen kann, habe ich jetzt entschlossen, mit der Freundin nochmal irgendwie November oder so Sonne zu tanken. Habe aber auch dann 5-6 Jahre keinen langen Urlaub gemacht und merke, dass ich es jetzt brauche.
Meine erste Frage, warum wartest du bis November?
Ah, weil bis jetzt eigentlich alle Wochenenden und so durchgetaktet sind, dass nicht mehr viel geht. Ne? Also ich habe ja schon erklärt, wir planen ja gerade gewisse videografische Projekte mit Donner, der bei uns jetzt neu im Team ist. Donner auch hier im Team, kann man ja auch mal liebe Grüße sagen.
Ja, yep. Shoutout.
Wird jetzt auch für uns den Schnitt übernehmen. Sehr cooler und motivierter Kerl, mit dem habe ich einige Videoprojekte. Du hast auch eine Mail bekommen. Ich weiß nicht, ob du sie schon gesehen hast von unserem Kollegen Sven. Das ja. Könnte auch spannend und interessant sein. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen und auch nicht zu viel Konzepte quasi teasen, die dann vielleicht auch noch irgendwie übernommen werden. Aber ja, da steht sehr viel an und deswegen kann ich jetzt nicht alles von heute auf morgen über den Haufen werfen. Aber trotzdem merke ich, ich muss nochmal raus. Besser wär's.
Nochmal meine Frage. Wieso wartest du bis November?
Und du hast gesagt, Wolfo, du bist der schlechteste Typ, du bist in keiner Position. Als ich gesagt habe, Wolfo, lass mal den Zahnarzt besuchen zusammen und ein geiles Video machen, so einen Vlog machen über zum Beispiel Kieferstatik und so, ne? Da hast du mir gesagt, so, Thomas, ich habe einen Tag bis 2023 und das ist der 17. September 2022. Können wir das da machen?
Nein. Ich habe dir 3 oder 4 freie Tage geschickt bis Oktober. Nachdem ich 3 Wochen weg war, fast, und jetzt die ganzen Nachholseminare aus dem letzten Jahr sind bei mir die nächsten 2 Monate komplett voll. Bei dir sind sie doch nur fast komplett voll, wie du gerade gesagt hast. Fast oder eigentlich war das Wort, das du verwendet hast, bedeutet, dass da zumindest ein Wochenende irgendwo zwischendrin frei ist. Und aus einem Wochenende werden ja 10 Tage.
Aus 2 Wochenenden werden 10 Tage. Ja, ne? Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und deswegen brauche ich 2 aufeinanderliegende Wochenenden. Na, ist ein bisschen tricky. Aber jetzt meine Frage an dich. Du bist ja ein Genießer tief in deinem Herzen. Warum arbeitest du immer noch 7 Tage die Woche? Klar, du bist ein Schwabe, die Genetik.
Effektivität wegen.
Aber wo ist die Work-Life-Balance? Hast du das Gefühl, dass du ausbalanciert bist?
Ja. Die Work-Life-Balance ist ja weniger eine Frage von Woche versus Woche oder Tag versus Tag, sondern das Ziel ist ja auch, innerhalb eines Tages eine gewisse Balance zu schaffen. Und das ist ja schon, wenn ich jetzt knapp 3 Wochen weg bin. Gestern war ein relativ langer Tag, weil dann doch wieder einiges liegen bleibt, das dann aufgearbeitet werden muss. Und ich hatte auch schon Urlaube, wo ich 2 Wochen lang keine einzige E-Mail beantwortet habe. Und dann kommst du nach Hause und hast 1500 E-Mails und bist einfach 3 Tage am Stück nur damit beschäftigt, E-Mails zu beantworten.
Ach du Scheiße.
Habe ich einmal gemacht, mache ich nie wieder. Das heißt, jeden Tag ein bisschen zu machen, macht das Ganze deutlich effektiver. Ich habe verschiedenste Optionen probiert. Die aktuelle ist die effektivste. Das heißt, auch im Urlaub arbeite ich jeden Tag ein klein wenig. Das Notwendigste, das, was nicht unbedingt gemacht werden muss, bleibt liegen, wenn ich wieder zurück bin.
Hat Timothy Ferris, sorry, wenn ich unterbreche, in seinem Buch Four-Hour Work Week nicht irgendwie sowas gesagt wie, wenn er in Urlaub geht, hat er ein Auto-Reply im Sinne von, ich bin im Urlaub, ich werde keine E-Mail beantworten, die in diesem Zeitraum stattfindet. Wenn es wichtig ist, dann schreiben Sie mir nach dem 15. irgendwas nochmal eine E-Mail. Also, dass du quasi 80% der E-Mails, wo der Effort zu groß ist, sie nochmal zu schreiben, da ist dann auch quasi die Konsistenz des Inhaltes nicht so wichtig, als dass sie nochmal geschrieben wird. Weißt du, was ich meine?
Ja. Auch das ist möglich. Also ich kenne auch Fälle, Kunden von mir, die nach 2 Wochen zurückkamen, volles E-Mail-Postfach, alle ungelesenen E-Mail markiert, auf Löschen gedrückt und weg war's.
Ja.
Das ist eine gute Geschichte. Das funktioniert natürlich, wenn du zum Beispiel in dem Beispiel, das ich kenne, für eine größere Firma arbeitest. Nur wenn es wichtig war, der wird schon nochmal schreiben. Verstehe ich. Aber ich bin ja zum einen selbstständig und zum anderen kriege ich auch eine andere Art von E-Mail. Also wenn jetzt irgendein Online-Coaching-Kunde, von dem ich 2 Hände voll habe, mir eine E-Mail schreibt und ich dann einfach die lösche, das wäre jetzt nicht unbedingt die beste Form von Service, die er ja gebucht hat. Das heißt, für mich einfach keine E-Mails zu beantworten oder E-Mails zu löschen, ich denke, das ist sehr jobabhängig.
Na okay, das glaube ich.
Oder Terminvereinbarung, Seminarbuchung und so weiter. Das haben wir ja relativ viel.
Wolfgang, die Zuhörer haben es gar nicht gemerkt, aber wir waren ja jetzt, das ist ja unser erster Podcast seit 3 Wochen, den wir aufnehmen. Ne?
Ja.
Da muss man sich erstmal so wieder ein bisschen eingrooven, weil für die Zuhörer lief es ja kontinuierlich weiter, weil wir als einer der wenigen Podcasts keine Sommerpause machen, weil wir die Straight and Street Hustler sind, so würde ich uns auch bezeichnen, und euch zuliebe keinen Urlaub machen. Wir haben vorproduziert und jetzt sind wir wieder live dabei und deswegen gibt es auch immer einige Dinge, wie bei Wolfgang im E-Mail-Postfach, die man aufarbeiten und nachreichen muss, und damit würde ich jetzt ganz gerne anfangen. Hast du Dinge, die du noch gerne nachreichen würdest?
Im Moment nicht.
Okay, dann du hast seit 3 Wochen hast du da den Podcast konzeptioniert, Wolfgang. Mit viel Trüffelabrieb hast du dich da hingesetzt und in der Sonne Italiens diesen Podcast strukturiert, dachte ich.
Ich habe viele neue Ideen.
Das ist gut.
Direkt zum Podcast war keiner dabei.
Also als allererstes möchte ich nochmal im Namen von uns beiden uns bei allen Zuhörern bedanken. Vielen, vielen Dank. wenn euch der Podcast gefällt, weil wir kriegen jede Woche unheimlich viel positives Feedback und Fragen, dann helft uns doch, genauso wie wir euch helfen, gut in die Woche zu starten, und liked und subscribed diesen Podcast. Ich glaube, wir müssen da häufiger darauf hinweisen. Gerne bei Apple Podcast, auch wenn ihr es über Spotify hört, geht mal bitte auf die Apple Podcast App, sucht den Podcast, gebt ihm 5 Sterne. Das könnt ihr nämlich bei Spotify nicht machen, aber bei Apple Podcast. Schreibt einen netten Kommentar, das hilft uns, dass wir auch ein bisschen höher gerankt werden, denn am Ende monetarisiert es sich für uns nicht, es ist wirklich ein Spaßprojekt, aber ihr helft uns damit, wenn wir ein bisschen mehr Reichweite bekommen, da freuen wir uns sehr. Das vorab. Und Wolfgang, ich bin fast...
Ja? Darf ich hier kurz was einwerfen? Kleiner Funfact. Wenn du sagst Apple Podcast und Reviews. Ich habe letzte Woche geschaut, wie unser Podcast in Italien gerankt ist. Und ich war sehr überrascht. Im Bereich Fitness sind wir auf Platz 29. In Betracht dessen, dass wir den deutschen Podcast machen, war ich da schon etwas verwundert, da relativ viele Leute in Südtirol unseren Podcast hören müssen.
Ah, okay. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, du hast wahrscheinlich, deine Quelle ist Chartable, nehme ich an.
Ja.
Dem vertraue ich ja wirklich keinen Meter. Ne? Das könntest du ja auch in die Bild-Zeitung gucken. Ich vertraue Chartable keinen einzigen Zentimeter.
Warum?
Ich weiß nicht, ist so ein Gefühl. Also beispielsweise, ich habe ja noch einen anderen Podcast und dann haben wir versucht, konzeptionell so ein bisschen umzustellen und zu strukturieren. Das hat so semi bis eher gar nicht funktioniert. Und ich sehe bei unserem Podcasting-Host, sehe ich die Abonnentenzahl. Und die Abonnentenzahl ist um 60% eingebrochen. 60%. Und trotzdem, und auch die Plays, die Views, die Downloads und die Plays sind um 60% eingebrochen. Und trotzdem kursieren wir immer noch unter den Top 20 Podcasts auf Chartable, wo du sagst, es kann nicht sein. Als wir 60% mehr Abonnenten und Plays und Downloads hatten, waren wir da, jetzt bricht es ein, jetzt sind wir auch da. Also es ergibt für mich keinen Sinn. Und dann hast du zum Teil massive Schwankungen. Ich weiß es nicht, ich vertraue dem nicht.
Ja, der Algorithmus, wir hatten ja schon mal, wir haben ja Zahlen verglichen. Und da war ja, die Zahlen haben ja nicht wiedergespiegelt, wo das Ranking ist. Das heißt, das muss irgendeine Art von Algorithmus sein, der halt mehr als nur die aktuellen Downloads bzw. Subscriber mit einberechnet. Zum Beispiel Länge des Podcasts, also Beispiel dein anderer Podcast, den gibt es ja schon auch relativ lang, 2 Jahre.
Ein bisschen länger sogar, ja.
Ein bisschen länger, 2, 3 Jahre. Aber ich denke, der Algorithmus von Chartable ist da nicht so ganz durchsichtig. Nichtsdestotrotz, Italien, Platz 29, hey.
Ja, aber hey, ciao a tutti. Io sono Thomas, sono Tedesco. Ich kann einen unfassbar dreckigen, beleidigenden und auch frauenabwertenden Satz auf Italienisch, den ich jetzt nicht sagen werde. Der kommt daher, liebe Grüße an Giovanni, der hat in der Physioausbildung neben mir gesessen und es gab Fächer wie, weiß ich nicht, sage ich jetzt nicht, die waren nicht ganz so interessant und da hat er mir extrem böse Sätze in Lautschrift aufgeschrieben, die ich dann auswendig gelernt habe. Und wir waren jetzt im Urlaub und da waren auch Italiener und dann habe ich gesagt, hier pass auf, ich kann einen dreckigen Satz, hatten wir halt was getrunken, ne? So wie eigentlich jeder Ausländer oder jeder, na, ich sag mal, Ausländer klingt zu böse, aber jeder Italiener, Spanier, Grieche, whatever, kann auch auf Deutschland Scheiße und Arschloch, ja? Und irgendwann kamen wir drauf und dann habe ich gesagt, ich kann diesen schlimmen Satz und es tut mir jetzt schon leid und da haben alle gelacht und so, ja, ja, und dann sage ich diesen Satz in perfektem Italienisch. Und du merkst, wie die Miene der Leute sich immer weiter verzieht. und dann gucken, weil der Satz ist auch sehr lang, ja, ist ein sehr langer Satz. Und beeindruckt, dass ich ihn in dieser Flüssigkeit und Pronunciation aussprechen kann. Und dann kommt dieses, wer hat dir so eine Scheiße beigebracht? Ja, ja, das dazu. Also, liken und subscriben, das wäre mega. Wolfgang, ich wäre fast gestorben. Ich hätte fast nicht hier gesessen. Ich war in Griechenland und mich hat eine Sandmücke gestochen.
Oh.
Hast du von den Dingern schon mal gehört?
Nicht direkt, also nicht in dem Kontext. Schieß los.
Bin zurückgekommen, hatte einen Stich oder da ist morgens ist so eine Fliege rum und die hat mich gebissen und ich dachte noch so, naja, okay, krass, dass das so weh tut. Und dann hat sich das über die Tage so fett entzündet, dass mein gesamtes Bein angeschwollen war und ich wirklich systemische Reaktionen gezeigt habe und musste in eine Notfallapotheke. Ich hatte einen Kunden, dem habe ich das gezeigt, weil ich gemerkt habe über den Tag so, ey, fuck, das Bein wird immer dicker, es tut mega weh, ich konnte nicht mehr auftreten. Und dann guckt er und dann sagt er, ah, wo warst denn du? Und ich so, ja, das, ja, Mittelmeer, Sandmücken. Und ich so, okay, noch nie in meinem Leben von Sandmücken gehört. Und der ist Taucher. Und der sagt, wenn du, Sandmücken befinden sich häufig am Sand, wie der Name sagt, obviously. Und da hat mich einer gestochen und das Ding war unfassbar. Ich bin mal in Los Angeles beim Surfen, in San Diego beim Surfen vom Brett gefallen, auf einen Stachelrochen, wurde von einem Stachelrochen gestochen.
Fuck.
Ja, der Schmerz war ungefähr vergleichbar.
Die Stachelrochen-Geschichte, das interessiert mich jetzt näher. Hat er den nicht leicht gepiekst oder komplett durchgestochen?
Wir waren surfen am Pacific Beach und dann bin ich normalerweise, also pass auf, ich bin vom Brett gefallen und bin gestochen worden und musste dann, also es war krass, ich habe gemerkt, ich bin in irgendwas mega Spitzes, Schmerzhaftes getreten und du bist natürlich im Wasser und auf einmal merkst du, wie ein Schmerz langsam anfängt, dein Bein hochzuziehen. Es zieht so ins Knie und auf einmal ist es im Oberschenkel und dann merkst du, es geht in die Leiste, dein Hoden zieht sich zusammen, das ist Wahnsinn. Dann merkst du, wie sich der Unterbauch zusammenzieht und krampft und da kriegst du echt Schiss im Wasser, weil du denkst, fuck, was ist, wenn es die Lunge erreicht? Das geht so innerhalb von 20 Sekunden und du kannst es richtig nachvollziehen, wie es so hochzieht. Und dann bin ich ganz schnell rausgepaddelt, da sind überall Restaurants und Bars, hatte noch einen Kumpel dabei und dann haben die gemeint so, ey, fuck, Stingray, Stingray. Und dann so, can you see the small red cross? Und ich so, nee, was für ein rotes Kreuz? Also ganz da hinten. Und dann sehe ich so ein winziges rotes Kreuz und sagt er, ja, das ist das Medical Center, da musst du jetzt möglichst schnell hin. Und ich so, okay, dann musste ich da lang humpeln, weil es keine schnellere Möglichkeit gab. Also wir da hingerannt und dann hat der Typ mir erklärt, normalerweise, wenn du ins Wasser gehst und dann schaffelst du mit den Füßen so, ne, das checken die und hauen ab. Die einzige Möglichkeit eigentlich von einem Stachelrochen gestochen zu werden, ist, wenn du wirklich vom Brett direkt auf einen drauf fällst. Und das ist wahrscheinlich, also genauso wahrscheinlich, wie dass du im Lotto gewinnst. Und der Typ hat nämlich gemeint, so, dieser Ami Medical Center Dude hat gemeint, ey, das ist unfassbar, er arbeitet seit 25 Jahren da und wurde dreimal von einem Stachelrochen gestochen. Ne? Okay, du kommst einen Tag hierher und wirst gestochen. Aber das ist bei mir schon immer so. Wenn ich irgendwo hingehe, wenn es irgendjemand trifft, bin ich's. Oder ist es mich?
Crazy.
Ja. Gab es bei dir irgendeine gefährliche Situation in deinem Urlaub jetzt, Wolfgang?
Nein.
Wahrscheinlich war eine Alkoholvergiftung die größte Gefahr, die ich hätte.
Nein.
Lebensmittelvergiftung.
Nein, das ist dafür der Urlaub zu ruhig.
Ich dachte, du kommst jetzt hier zurück und hast hier irgendwelche Adventure-Action-Geschichten.
Ich habe ein paar Besuche von Wineries, aber das ist ganz entspannt. Ein paar Städte angeschaut, Trüffeljagen gewesen, sonst noch ein paar Kleinigkeiten gemacht, aber also, gefährliche Situationen gab es in den letzten 3 Wochen keine, die mir bewusst ist.
Wolfgang, erzähl mal ganz kurz, wie man Trüffel jagt und ich ziehe mir dabei den Pulli aus. Ich höre dich jetzt 5 Sekunden lang nicht, ab jetzt.
Trüffeljagen ist relativ simpel im Gegensatz zu einer regulären Jagd, da genau genommen Hunde den vollen Job machen. Also der Hund riecht oder er schnuppert den Trüffel, rennt dann dahin, gräbt dann da so die Erde ein bisschen weg und dann hat der Trüffeljäger so einen speziellen Spaten, mit dem er dann die Erde lockert und den Trüffel quasi zutage befördert. Interessanterweise in Italien, klassischerweise ist es das Schwein, das Trüffel sucht. In Italien ist jedoch per Gesetz das Trüffelsuchen mit Schweinen verboten. Es sind Hunde, was genau genommen laut dem Trüffeljäger Pier Paolo, mit dem ich unterwegs war, deutlich besser ist, da die Hunde eine deutlich bessere Nase haben, wenn sie entsprechend ausgebildet sind. Und jeder Trüffeljäger hat da so ein bisschen seine eigene Strategie, diese Hunde auszubilden. Was er selbst macht, ist, wenn der Hund geboren wird, er nimmt einen Trüffel, schneidet in der Mitte durch und reibt mit diesem Trüffel die Zitzen der Mutter ein, sodass quasi schon ab Tag 1 die Muttermilch, die der Hund bekommt, ein bisschen einen Trüffelgeschmack hat. Und wenn die Hunde dann etwa 2 Monate alt sind, macht er kleine Omelettes mit Trüffel und versteckt die in ihrer Nähe und erhöht dann immer wieder die Distanz zwischen dem Hund und dem Versteck, sodass der Hund immer besser darin wird, ne? Natürlich das Omelett schmeckt dem, und dass der Hund immer besser darin wird, den Trüffel zu finden. Und dann hat natürlich jeder Trüffeljäger so ein bisschen seine geheimen Orte, wo er den Trüffel jagt, was auch ein ziemlich großes Ding ist. Freunde von mir waren mal im Piemont im Dezember. Das ist quasi so Ende der Trüffelsaison im Piemont. Und die haben da 4 Tage lang quasi Trüffel gegessen, zu viert 1,3 Kilo Trüffel. Und am vierten Tag war von heute auf morgen der Trüffelvorrat versiegt, denn es hat einen Tag davor geschnien und alle Trüffeljäger haben aufgehört, Trüffel zu sammeln. Warum? Denn im Schnee siehst du die Fußstapfen. Das heißt, man könnte nachvollziehen, wo du deinen Trüffel jagst. Dementsprechend vom einen auf den anderen Tag, also quasi gab dann noch kurz einen Tag Trüffel und dann war alles weg. Dann war es so, okay, geil, niemand geht mehr Trüffel jagen, ist vorbei. Interessanterweise in der Toskana, oder genau genommen im Süden der Toskana, denn es gibt nur einige Gebiete in der Toskana, wo Trüffel wächst. Die Grundlage für das Trüffelwachsen ist ein relativ sandiger Boden. Der Sand im Boden macht den Boden lockerer, was dafür sorgt, dass der Trüffel sich ausdehnen kann. Und die Trüffel werden auch relativ groß. Pier Paolo hat mir ein Bild gezeigt vom letzten Jahr. Da hat er einen Trüffel gefunden, der war 1,2 Kilo schwer. Also nicht so ein kleines, wow, Golfball-großes Ding, sondern 1,2 Kilo ist so handballmäßig. Also war ein relativ großes Ding, auch wenn du den frisch hast. Also tatsächlich frischen Trüffel hatte ich noch nie. Also frisch, so wie jetzt. Der ist deutlich anders als das, was du kaufen kannst oder das, was du im Restaurant bekommst. Der ist deutlich feuchter und weicher. Das hat der teilweise schon so ein bisschen wie ein fester Schwamm, so eine Konsistenz. Und in der Toskana gibt es auch 3 verschiedene Trüffel, die zu unterschiedlichen Jahreszeiten und unterschiedlichen Bäumen wachsen. Also wir hatten jetzt diesen Sommertrüffel, den wir da gefangen haben. Und ich glaube, es waren 8 Stück, die wir da in einem Morgen gefangen haben. Also es war, oder gejagt haben. Es war ein relativ entspanntes Jagen mit sehr interessanten Anekdoten zum Thema Trüffel. Nachweislich die ersten, die Trüffel konsumiert haben, waren die Römer. Die Römer haben sehr gern Trüffel über Fleisch gemacht und auch Trüffel mit Eiern gemischt. Und dann, als die katholische Kirche so ein bisschen die Herrschaft übernommen hat, war Trüffel verboten, weil Trüffel Genuss war. Und erst mit den Medici kam der Trüffel oder der Trüffelgenuss wieder zurück. Und ja, mittlerweile ist Trüffel eine der bekanntesten Zutaten der gehobenen italienischen Küche. Und sein Favorite-Rezept war auch eine meiner Fragen, war einfach nur ein bisschen Butter und Olivenöl in die Pfanne, einen Trüffel reinhobeln, ihn kurz ziehen lassen und dann mit Gnocchi vermischen.
Das ist eigentlich ein Fall jetzt gerade für Wolfos kleiner Küchenzauber.
Hast du das Intro ready?
Vielleicht sollten wir es jetzt einspielen. Donai, fahr es ab. Jetzt das neue Intro für alles, was kulinarisch Wolfgang bewegt.
Dünsten, dämpfen, blanchieren und garnieren. Wolfos kleiner Küchenzauber.
Ja, für jung und alt, groß und klein. Lecker, das schmeckt mir.
So, Wolfgang. Das Rezept jetzt des Tages. Erzähl uns doch bitte das Rezept für Wolfos kleinen Küchenzauber.
Pier Paolos Trüffelgnocchi. Bisschen Butter und Olivenöl in der Pfanne erhitzen, mittlere Temperatur, nicht zu heiß. Trüffel reinschaben, am besten am selben Tag frisch gejagten Trüffel. Kurz ein bisschen erhitzen, sodass das Öl den Geschmack von dem Trüffel übernimmt. Und dann etwas Gnocchis in dieser Butter-Olivenöl-Trüffel-Mischung schwenken. Kurz ziehen lassen und als Beilage zu Fisch oder Fleisch servieren oder eben als zweite Vorspeise. Was ihm ganz wichtig war, ist, keinen Käse über die Gnocchis zu machen oder in diese Mischung reinzumachen, denn der Käse nimmt etwas oder dominiert den Geschmack des Trüffels zu sehr.
Sind Gnocchis von der Konsistenz genauso wie Gnocchis?
Ja, nur die Aussprache ist eine andere.
Geil. Ich hab gehofft, dass du irgendwas Kulinarisches erzählt, aber ich war mir relativ sicher.
Wolfgang, ich hab einige. Vielleicht, wenn wir schon in der Küchenzauber-Ecke sind. Beim ersten Mal kann ich dann direkt noch einen zweiten hinterher schieben. Und zwar habe ich mich öfters mit dem mit dem Koch in diesem Agriturismo unterhalten, mit dem wir waren, und ab und an auch ein kleines Geheimnis aus ihm rausbekommen. Er war da immer etwas sehr zurückhaltend.
Ja klar, und, ich würde auch keinem stämmigen, glatzköpfigen Deutschen, der einen Podcast hat, meine Kochtipps und Tricks verraten. Ja.
Also am Ende habe ich doch ein Dutzend kleine Tipps rausgezogen. Einer der interessantesten ist, wenn er Ragout macht, also in Deutschland Bolognese, dann legt er das Fleisch vorher 3 Tage in Rotwein ein mit ein paar Aromaten, Thymian, Rosmarin und Knoblauch. Denn seiner Meinung nach, wenn du das Fleisch nicht einlegst, hat es ja keinen Geschmack. Und dann nach 3 Tagen nimmt er das Fleisch raus, wolft es, nimmt die Aromaten raus und macht dann quasi das Ragout, brät das Fleisch an und nimmt diesen Wein, der wo nicht nur das Fleisch drin lag, sondern auch 3 Tage diese Knoblauch, Rosmarin und Thymian-Aromaten, und nimmt den, um damit das Ganze zu reduzieren und so noch Geschmack zu bekommen. Und etwas, das ich mittlerweile auch mache, ist, keinerlei Gewürze fürs Ragout zu verwenden. Ist exakt seine Strategie. Also die Aromaten sind raus, das heißt, du hast einen Geschmack noch in dem Wein, den reduzierst du dann runter, sodass der Alkohol komplett raus ist. Und quasi der Geschmack kommt aus dem Fleisch und dem Wein, nicht über das Würzen des Ragouts danach.
Siehst du? Wolfus kleiner Küchenzauber. Ich glaube, alle kleinen Küchenfreunde bedanken sich. Vielleicht sollten wir mal auch videotechnisch irgendwo festhalten, wie du ein Sous-Vide machst. Also wie du ein Stück Fleisch zubereitest. Oder deine drei großen Küchen-Go-Tos. Ich glaube, das würde auch viele Leute interessieren.
Ja, ist eine gute Idee.
Ich habe noch, mich hat, wann war das denn? Warte mal, das ist jetzt auch 2-3 Wochen her, hatte ich ein sehr bewegendes Telefonat, muss ich sagen. Und zwar hat mich angerufen, ich glaube, dass es okay ist, wenn ich das sage, Sylvia Katzenmeier, das ist die Frau von Adolf Katzenmeier. Adolf Katzenmeier, ja leider verstorben, war einer meiner großen Mentoren. Und von ihm habe ich sehr, sehr große Teile gelernt. Adi war besessen, hat sein gesamtes Leben an der Behandlungsbank verbracht und hat wirklich 41 Jahre für den DFB gearbeitet, 35 davon für die Fußballnationalmannschaft. Da ist alles mit Rang und Namen, Prominenz und alles Mögliche ein- und ausgegangen. Und das ist das, was mich am meisten beeindruckt hat. Er hat sich exakt die gleiche Zeit genommen für den 15-Jährigen, der sich im Sportunterricht verletzt hat, genauso wie für einen Fußballweltmeister. Das hat mich menschlich sehr, sehr beeindruckt und auch geprägt. Und das versuche ich auch heute immer noch in meiner Praxis irgendwie beizubehalten oder behalte das bei. Und sie hat mich angerufen und hat mir erzählt, dass, und ich hoffe, dass ich das jetzt richtig wiedergebe, eine Mitarbeiterin bei ihr in der Praxis, sie hat eine neue physiotherapeutische Leiterin, eine junge, die hört, glaube ich, den Podcast oder hat ihn irgendwo gehört und hat mitbekommen, dass ich damals bei Adi war und hospitiert habe. Und jetzt hat Sylvia mich angerufen, da haben wir wirklich 20 Minuten lang über Adi, haben Lobeshymnen auf Adi und seine fantastische Arbeit gesungen und hat mich gebeten, ob ich diese junge therapeutische Leitung, ob sie meine Seminare besuchen kann. Und das war für mich eine sehr große Ehre. Ich habe ihr dann auch zugesagt, dass sie auch hospitieren darf bei mir, weil das für mich wirklich sehr bewegend war, dass mein Mentor, der mich so gefördert hat oder vorangebracht hat, ist jetzt leider Gottes verstorben. Aber ich habe jetzt die Möglichkeit, quasi das Wissen, das Adi bei mir geparkt hat, der Praxis und Sylvia und so wieder zurückzugeben. Weißt du, was ich meine?
Sehr cool, ja.
Also das war wirklich krass, da hatte ich Gänsehaut. Das war zwischen zwei, wir haben so 20 Minuten telefoniert. Das war wirklich so ganz toll, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, bei Adi zu bedanken und mich zu revanchieren. Und das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal kurz erzählen.
Wie klein die Welt doch ist, ne?
Ja. Also unheimlich schön, hat mich sehr gefreut. Und dann eine Sache noch, bevor wir dann zu was Fachlichem kommen. Also wir kriegen ja ab und zu Geschenke. Hatte ich ein glutenfreier Pizzaboden erreicht? Nicht von Cher.
Ja, hatte.
War der verschimmelt?
Ja.
Ja. Tim hat ihn, glaube ich, geschickt, ne?
Ja, ich muss ihm noch eine E-Mail schreiben. Bin gestern nicht dazugekommen.
Also, vielen, vielen Dank. Wolfgang hat er aber verschimmelt erreicht und deswegen bitte einfach nochmal schicken.
Das Wetter,
Hä?
Das Wetter.
Ja, naja, und einfach dem Fakt geschuldet, dass du 3 Wochen meinst, hier nichts schaffen zu müssen. Wo ist der Schwabe in dir, Wolfgang? Dann muss ich noch ein großes Shoutout rausgeben, und zwar an Jan. Denn Jan hat mir einen Brief geschrieben, und ich hatte in irgendeiner Folge erwähnt, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass ich Parfüms mag oder sehr gerne mag. hast du das auch bekommen oder nur ich das bekommen?
Nee, ich nicht.
Okay, er hat geschrieben, ich bin Jan, 23 Jahre und verkaufe seit meinem Abitur 2006 nebenberuflich Parfüms über Online-Foren. Und er kauft sie im Sale, also die originalen großen Flakons, und er füllt die Düfte in 100 oder 50 Milliliter Flaschen ab. Und das Geschäftsmodell gefällt bestimmt Wolfo, hat er gesagt. Liebe Grüße. Weil ich im Podcast gesagt habe, dass ich das mag, hat er mir Parfüms geschickt. Und zwar wirklich krasse Dinge. Also ich will jetzt nicht, also es gibt ein Parfüm, das finden alle Patienten mega, ich erwähne jetzt nicht den Namen, ist keine Werbung, aber der hat mir hammerharte Parfüms geschickt, vielen, vielen Dank, Jan. Das Krasse ist, dass diese Parfüms 15% Essenz haben, und da habe ich drüber nachgedacht, also ein Eau de Toilette, kennst du den Unterschied zwischen Eau de Toilette und Parfüm? Eau de Parfüm, ja, ne?
Ja, hast du mir im letzten Podcast schon gefragt.
Genau, ja, und ein Eau de Toilette hat 5% Essenz, ein Eau de Parfüm 10, und die haben 15. Also würde ich davon ausgehen, dass das Tester sind. Weil bei einem Tester glaube ich mich zu erinnern, dass es so ist, dass du mehr Essenz hast, damit du es zwischen all den Gerüchen präsenter riechst, länger riechst. Das heißt, du gehst in Douglas oder was, sprühst dich ein, verlässt den Douglas, und dann willst du ja, dass dieser Geruch möglichst lange präsent ist, damit du dich immer wieder erinnerst. Und dass er auch viele Leute in deinem Surrounding irgendwie anspricht, damit sie sagen, oh, du riechst aber gut. Ja, ich glaube, dass deswegen die Tester mehr Essenz haben als am Ende das normale Parfüm. Deswegen glaube ich, verkauft er irgendwie Tester. Aber vielen Dank, Jan, hammerhartes Geschenk und war eins der geilsten Geschenke, die ich bekommen habe. Also werde ich bestimmt auch nochmal nachbestellen. So, Wolfgang, bist du bereit für was Fachliches, dass wir hier auch mal ein bisschen zu Potte kommen?
Let's go.
Mich hat eine Instagram-Nutzerin angeschrieben für unseren Podcast und hat mir Videos geschickt von Instagram, wo jemand mit verschiedenen Übungen trainiert hat und quasi in einem Rack diese Safety-Spotter-Arms, ne, die du zum Beispiel benutzen kannst, um beim Bankdrücken, wenn du nicht mehr kannst, abzulegen. Die haben diese Safety-Arms sehr hoch gemacht, und zwar so, dass du beim Bankdrücken zum Beispiel an der mittleren Position, da wo es am schwersten ist, dass du da isometrisch gegendrückst. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Und oder zum Beispiel beim Schulterdrücken. Ja, Person stand oder hat gesessen, Safety-Spotter-Arms relativ hoch, dass du dann an dem Punkt, wo du am schwächsten bist, isometrisch maximale Kraftentwicklung hast. Und hat mich gefragt, was wir davon halten. Was halten wir davon? Hast du es verstanden oder soll ich es nochmal erklären?
Ja, also quasi eine isometrische. Eine Teilbewegung gefolgt von isometrischen. Beim Bankdrücken müsstest du quasi unterhalb des Pins die Langhantel rausheben. Bei sowas wie Kniebeugen hebst du es oberhalb oder unterhalb raus. Also entweder gegen den Pin oder vom Pin weg, richtig?
Wie meinst du gegen den Pin?
Also beim Bankdrücken drückst du ja von unten gegen
den
Pin. Also wenn du es von unten raushebst, drückst du von unten gegen den Pin. Wenn du es von oben raus drückst, drückst du vom Pin weg. Beim Kniebeugen das gleiche Spiel, richtig?
Also ja, genau richtig. Kniebeugen ist, glaube ich, nicht ganz so simples Beispiel, aber zum Beispiel Kreuzheben ist leichter. Ne? Kreuzheben, Pins auf halber Höhe, du hebst es vom Boden, kommst auf der Hälfte des Weges gegen diese Pins und baust dann quasi einen isometrischen Widerstand auf, maximal.
Das heißt grundsätzlich von unten gegen die Pins, nicht vom Pin weg.
Was, sag nochmal.
Also die Beispiele waren grundsätzlich von unten gegen den Pin,
richtig.
Nicht vom Pin weg.
Genau.
Also von unten gegen den Pin, im Endeffekt, was du da trainierst, ist primär eine isometrische, hat einen Vorteil und zwei große Nachteile. Der eine Vorteil ist, du kannst an diesem Punkt in der Range deutlich mehr Muskelfaser rekrutieren. Das heißt, du überlädst quasi spezifisch den Punkt, an dem die Langhantel die Stange berührt. Die zwei große Nachteile sind, erstens, du hast nur etwa ein Carryover 15 Grad plus minus. Das heißt, wenn du zum Beispiel den Pin bei 90 Grad Gelenkwinkel einstellst, hast du einen Trainingseffekt ausschließlich plus und minus 15 Grad, das heißt zwischen 75 und 105 Grad. Darüber oder darunter hast du keinen Trainingseffekt. Das heißt, du stärkst nicht den kompletten Bewegungsradius, sondern du stärkst mehr oder weniger nur etwa 30 Grad des Bewegungsradius.
Range of motion, ja. Aber wäre das nicht eigentlich gar nicht so schlecht? Ich meine, du hast zum Beispiel dieses Speed Device, heißt es, glaube ich, oder?
Ja, aber da trainierst du trotzdem noch die komplette Range. Du überlegst 100%, eben
genau.
Nur.
Genau, du fängst an, ab einem gewissen Range of Motion, eigentlich an deinem Weak Point, ab da überlädst du quasi eigentlich sowas Ähnliches, was Ketten ja auch machen. Nur Ketten machen es ja progressiv bis zum Ende. Mhm. Ah, wobei, man kann die auch so legen, dass sie nur, weißt du, ich meine, dass sie nur so ein Teil.
Ja, also Ketten ist Kategorie Accommodating Resistance, das heißt angepasster Widerstand, was bedeutet, dass der Widerstand sich verändert während der Bewegung. Du kannst natürlich bei Ketten jetzt so arbeiten wie bei dem Fullspeed-Device, dass du zum Beispiel eine dicke Kette hast und unten viele dünne Ketten. Das heißt, du hast nicht nur einen graduellen Anstieg, sondern hast du ebenfalls noch einen punktuellen Anstieg im Widerstand.
Genau, also, richtig.
Beispiel beim Fullspeed-Device, das ist im Endeffekt ein Band, wo unten Gewicht dran hängt. Sobald das Gewicht den Boden berührt, deloadest du den Widerstand, den du bewegst, um dieses Gewicht. Also wenn du 100 auf der Stange hast und pro Seite am Fullspeed-Device 10 Kilo hängen, sobald das Gewicht den Boden berührt, ist die Stange 20 Kilo leichter. Sobald, wenn du dann wieder hochkommst, sobald die Gewichte den Boden verlassen, ist punktuell ruckartig das Gewicht 20 Kilo schwerer. Bei den isometrischen bewegst du ja das Gewicht, die Langhantel, und dann hast du eine maximale Überladung an dem Punkt, an dem du von unten gegen diese Pins drückst oder ziehst. Also da hast du eben diesen großen Vorteil, dass du spezifisch diesen Punkt überlädst und da deutlich mehr Muskelfaser rekrutierst. Du hast den Nachteil, dass du im Endeffekt nicht die komplette Range überlädst, und der zweite große Nachteil ist, es ist fürs Nervensystem sehr, sehr ermüdend. Also isometrisches Training ist sehr fortgeschritten.
Ja. Und früher habe ich trainiert und bin immer in den roten Bereich. Ne? Ich glaube, es haben ganz viele, ich weiß nicht, ob du es auch gemacht hast, dieses klar. Am Ende beim Bankdrücken, simpelstes Beispiel Bankdrücken, die letzten drei Wiederholungen müssen mit einem Kumpel, der noch mithilft. Und dieses jedes Mal in den roten Bereich gehen, das ist einfach nicht effektiv. Also du überlastest jedes Mal, also nicht, du belastest nicht und belastest annähernd an deine Grenze, sondern du überlastest über die Grenze hinaus. Und das ist einfach nicht gut, weil du überreizt Sehnen, Strukturen, Muskulatur, Nervensystem. Das bringt nichts. So habe ich früher trainiert. Und wenn du dann regelmäßig trainierst, dann killst du dir auch die Regeneration, weil der Körper kommt gar nicht mehr hinterher bei diesem übermäßigen Reiz. Das ist schon, krass gewesen. Ich hatte mal mit einem Bodybuilder geredet, ne? Der, oder was heißt Bodybuilder? Bodybuilder ist übertrieben. Ein Stoffer, der anabole Steroide genommen hat und alles mögliche, der hat wirklich alles eingeschmissen, Thais, whatever. Das war ein Interview, das ich geführt hatte in meinem anderen Podcast, und der hatte erzählt, dass er ständig verletzt war. Der hatte halt wenig Ahnung von Stoff und sehr wenig von Training und hat sich immer wieder verletzt, weil er immer wieder in diesen roten Bereich gegangen ist und erzählt, er hat immer genau das gemacht, immer mit Spotter versucht, noch eine Wiederholung rauszuholen, dieses alte No Pain, No Gain. Und das machen auch viele falsch. Ne? Also genau wie du sagst, dieses unkontrollierte Überlasten und vor allem auch noch an deinem Weak Point isometrisch bis zum Muskelversagen, bin ich auch kein großer Freund von.
Ja.
Was hältst du grundsätzlich von Kettentraining?
Also angepasster Widerstand durch Ketten ist eine ausgezeichnete Option, vor allem wenn du etwas fortgeschrittener bist. Der größte Vorteil ist, du kannst eben die Range mehr überladen, da mit einem regulären Gewicht oder mit einem regulären Langhandel oder Kurzhandel das Gewicht immer das gleiche ist, während wenn du Ketten verwendest, das Gewicht sich verändert. Das heißt, je mehr Glieder der Kette du vom Boden hebst, desto schwerer ist es. Das heißt, du kannst genau genommen mehr die Range überladen. Die eine Hürde ist, wie viele Studios haben Ketten? Heutzutage mehr als je zuvor. Also als ich hier vor 10 Jahren aufgemacht habe und mir Ketten besorgt habe, war ich meines Wissens nach, oder ich war das einzige Gym in Deutschland, das ich kannte, das Ketten hat. Da gab es mit Sicherheit irgendwo noch irgendeine Garage oder irgendein Powerlifter-Gym, von dem ich nicht wusste. Aber damals war ich das einzige Gym, das Ketten hatte. Mittlerweile gibt es viele Home-Gyms, gibt es viele kleine Gyms, gibt es Crossfit-Gyms, die alle schon Ketten da haben. Also es ist verfügbarer als je zuvor. Das lokale McFit oder CleverFit wird mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Ketten haben. Und Der große Nachteil ist, es ist einfach belastender. Auch hier wieder die Regeneration wird mehr gefordert. Das heißt, wenn die Regeneration zu eingeschränkt ist, ist dauerhaftes Training mit Ketten nicht förderlich, sondern kontraproduktiv. Ähnlich wie dein Beispiel gerade mit der roten Zone. Wenn du ständig zu sehr belastest oder mehr belastest, als wovon du regenerieren kannst, wird es schwierig, Fortschritt zu machen.
Ja. Ich habe gestern so ein Q&A gemacht auf Instagram und da hat mich jemand gefragt, warum kriege ich nach dem Beintraining häufig den Muskelkater erst nach 2-3 Tagen, wohingegen ich ihn beim Oberkörpertraining früher bekomme. Ich sage jetzt mal, was ich glaube, was die Antwort ist, und dann kannst du mir sagen, was du glaubst, was die Antwort ist. Ich glaube, dass wenn der Impact richtig hoch ist und das Nervensystem deutlich übersteuert oder überlastet ist, dann dauert es einfach länger, bis der Körper anfängt zu regenerieren. Also wenn du jetzt zum Beispiel, ich kenne das, wenn ich zum Beispiel trainiert habe und dann bin ich am Abend lange unterwegs, trinke ein bisschen Alkohol, schlaf weniger, hab viel Stress, dann kommt die Regeneration irgendwie erst deutlich später in Gang, als wenn ich früh ins Bett gehen würde und sonst was machen würde. Und es ist abhängig von der Reizintensität oder vom Reizvolumen. Also je mehr Reiz ich setze, desto später habe ich das Gefühl, schafft der Körper das zu verarbeiten. Wobei, wenn ich halt ein richtig schweres Kniebeugentraining mache, habe ich zum Teil auch am nächsten Tag, merke ich schon. Ah, ist schwer. Was sagst du? Gibt es eine Erklärung
für? Das ist echt eine gute Frage. Obwohl Krafttraining mich schon so lange beschäftigt, ist das tatsächlich ein Thema, über das ich mir noch nie Gedanken gemacht habe.
Aber weißt du, was ich meine?
Auch spontan, ja, ich weiß auch deine Begründung. Ich habe gerade überlegt, das macht schon Sinn. Also grundsätzlich, das Ding heißt ja auf Englisch DOMS, kurz für Delayed Onset Muscle Soreness. Das heißt, diese Verzögerung ist normal. Aber was genau die Länge der Verzögerung beeinflusst? Boah. Ich mache mir mal Gedanken.
Aber du weißt, was ich meine.
Ja, ja,
ich könnte mir vorstellen,
ich weiß, was
wenn,
du
wenn du richtig überlastet bist, dann dauert es später, bis diese Regenerationsprozesse in Kraft getreten werden, weil der Impact sehr wahrscheinlich, und das ist jetzt zwar also rein spekulativ von uns, länger braucht, um in Gang zu kommen, versus, okay, ich habe einen Reiz, den ich irgendwie besser verkraften kann. Ich habe einen Reiz, auf den mein System schneller adaptieren kann oder schneller Regenerationsprozess losschießen kann, versus ich habe das System brutal überreizt. Ja? Was ist deine Erfahrung, wenn du jetzt zum Beispiel, du machst jetzt ein 10x10 Kniebeugen?
Ich habe ein Beispiel gerade im Kopf von 10x10 Kniebeugen, das mittags war und ich hatte abends Muskelkater.
Okay.
Das ist noch nicht mal so lange her und ich kann mich gut daran erinnern. Das ist auch eine relativ hohe Belastung, aber ich hatte nach Stunden, habe ich schon den Muskelkater gespürt, was relativ schnell ist, was jetzt nicht diese ein, zwei
aber dann
Tage
wär die,
ist.
Aber dann wäre die Frage, war es wirklich Muskelkater oder war es nur die Tonisierung des Muskels aufgrund der Belastung?
Ja,
Verstehst du?
Ja, war ein Muskelkater.
Okay.
War auch ein guter Muskelkater, der dann die nächsten Tage noch mehr wurde, aber war relativ früh da.
Weil was unstrittig ist, ist, dass die Regeneration oder das Muskelkater bei schlechter Regeneration deutlich länger anhält. Ich habe dir mal mein Beispiel gebracht von letztes Jahr, als ich im Urlaub war und habe dann an dem einen Tag, da war nichts los und habe gesagt, okay, komm, machen wir ein paar einbeinige Kniebeugen, ein paar normale Kniebeugen, ein paar Sprünge, whatever. Also so kein strukturiertes Training, sondern Bodyweight-Training, was halt möglich war. Wenige schlafen, Alkohol getrunken. Und ich hatte, glaube ich, 7 Tage am Stück Muskelkater. Ich weiß nur, dass ich am letzten Abreisetag mit Muskelkater ins Flugzeug gestiegen bin.
Ja. Wenig Protein, wenig Schlaf.
Ja.
Macht vollkommen Sinn. Ist ein interessantes Thema. In der Praxis natürlich wenig relevant oder kaum relevant. Aber es ist ein guter Punkt, welche Faktoren oder welcher primäre Faktor beeinflusst das Einsetzen des Muskelkaters?
Wenn ihr Gedanken dazu habt, teilt sie gerne mit uns, schreibt uns eine Instagram-DM. Wir nehmen das wirklich gerne auf. Also wir lesen alle, würde ich behaupten. Und sehr viele Themen entstehen halt eben auch aufgrund der Instagram-DMs. So, Wolfgang, ich habe noch eine kleine neue Kategorie.
Jetzt bin ich gespannt.
Und da muss ich liebe Grüße an unsere Freunde nach München vom MTMT-Gym schicken, die, bei denen ich diese Idee einfach rotzfrech geklaut habe, weil ich sie aber so entertaining fand, dass ich gedacht habe, die klaue ich einfach. Und es ist aber auch okay, wenn man grüßt und sagt, sorry Chris, sorry Basti, die Idee war zu gut, als dass ich sie nicht aufnehme. Und zwar die Kategorie Overrated und Underrated. Das heißt, ich sage ein Stichwort und du sagst mir, und danach sage ich dir, ob du glaubst, dass dieses Thema oder diese Begrifflichkeit oder das, was dahinter steckt, eher overrated ist in der Szene oder underrated. Verstanden?
Also in der Szene bedeutet eben in der Szene ambitionierter Kraftsportler oder ambitionierter
ja, oder in der Fitnessszene.
Fitnessszene, okay.
Supplements, overrated oder underrated?
Underrated.
Warum?
Das Spektrum an Supplements, das es gibt, und das Spektrum an Supplements, das primär genutzt wird, unterscheidet sich deutlich. Ja. Es ist ein
da bin ich bei dir, ja.
Es ist ein viel zu großer Fokus auf einen viel zu kleinen Teil dessen, was genutzt werden kann. Der kleine Teil, der genutzt wird, ist overrated. Aber das, was insgesamt genutzt werden kann, das auch über das klassische, oh, das ist für Muskelaufbau und das ist für Fettabbau ja. Und alles andere interessiert mich nicht, hinausgeht, ist definitiv underrated.
Aber man braucht doch eigentlich nichts mehr außer ein gutes Whey und ein bisschen L-Carnitin, oder?
Ja, und einen halben Kopf Eisbergsalat und zwei Kirschtomaten und dann war das genug Gemüse.
Okay, ja, aber genau das wollte ich hören. Ich bin voll bei dir. Also wenn wir über Vitamine reden, über Omega-3-Fettsäuren, 6-Fettsäuren, whatever, da gibt es unheimlich viel, was man nutzen kann. Lifter-Wear, also Kniebandagen, Ellenbogenbandagen, Pump-Outfits, overrated oder underrated?
Absolut overrated. Ja. Und statistisch der Lifterwear trägt, sollte mehr Zeit mit progressivem Training verbringen als mit dem Online-Shopping von Lifterwear. Also da gab es da ein Beispiel, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal erwähnt habe. Da war ich in einem relativ bekannten Gym in Europa und habe trainiert und habe mir danach so ein bisschen die Fläche. Die Fläche beobachten, habe ich einen gesehen in voller Montur. Gürtel, Ellbogen, Sleeves, Handgelenksbandagen, Powerlifting, so ein Singlet und auch auf der Bank. Boah, und auch die Technik war gut und hat da mit voller Motivation und Technik und einem schönen Arch und kompletter Ausrüstung Bankdrücken gemacht. Mir das beobachten, dachte, okay, ganz ambitioniert und hat ein paar Sätze gemacht. Und aus irgendeinem Grund, ich habe nie auf das Gewicht geschaut. Als ich dann mal auf das Gewicht geschaut habe, habe ich gesehen, dass sein Arbeitsgewicht eine blaue Scheibe links, eine blaue Scheibe rechts sind. Also
hast du schon mal erzählt,
Kilo. Wahnsinn. 20 Kilo und dann dachte ich mir, so viel dazu.
Gewichthebergürtel, overrated oder underrated?
In der Fitnessszene massiv overrated. Denn für den durchschnittlichen Trainierenden bringt er deutlich mehr Nachteile als Vorteile mit sich. Die Idee, dass der Gewichthebergürtel den Rücken schützt, ist recht kurzsichtig. Der Gewichthebergürtel macht natürlich Sinn und hat seine Aufgabe vor allem im Bereich von leistungsorientiertem Powerlifting oder Gewichtheben. Denn der Gewichthebergürtel ermöglicht faktisch mehr Gewicht zu bewegen. Fokus auf die Bezeichnung mehr Gewicht bewegen, nicht stärker werden.
Ich hätte auch gesagt overrated, weil es kommt, viel zu viele Leute benutzen Gewichthebergürtel schon, weil sie beispielsweise Rückenschmerzen haben und glauben, der hilft, tut er nicht, sondern du hast Rückenschmerzen, du solltest gucken, woher die kommen und solltest die fixen global trainieren und gucken, dass du dich stärker machst und dass du diese Schmerzen los wirst und nicht versuchen. Das ist ja auch generell, finde ich, häufig mit der Medizin, dass sie zu additiv ist, ne? Also im Sinne von so, ja, dann nimmst du noch das und das. Also du hast jetzt zu hohen Blutdruck, nimmst du einen Blutdruck. Ah, okay, jetzt hast du Nierenprobleme, nimmst du ein Nierenmedikament. Und das und das und das. Und genauso ist es, okay, ich habe Knieschmerzen, ziehe ich eine Kniebandage an. Ja. Ich habe das und dann ziehe ich noch einen Powerliftergürtel an. Und anstatt, hey, der Körper ist eigentlich genial. Der kriegt sehr viele Probleme in den Griff. Und es gab, also guck doch erstmal, dass du die Basics first machst.
Yep.
Und beim Powerlifter-Gürtel habe ich immer das Gefühl, der wird zu viel auch einfach nur als Style-Produkt genommen oder weil es halt hip ist oder cool ist oder weil es dich motiviert oder so. Also für mich auch absolut overrated. Zughilfen. Overrated oder underrated? Oh, gute Dinger, ich bin stolz auf mich, Wolf.
Ein Querschnitt der Fitnessszene.
Richtig, genau da will ich dich sehen. Oh, ist das gut, ich höre dich denken. Der Federico aus Italien, der freut sich auch.
Ja. Ich würde sagen, underrated. Denn zu oft kommt das Thema Griffkraft beim Kreuzheben. Also die Zughilfe hat am Ende vom Tag eine Aufgabe.
Richtig.
Griffkraft beim Kreuzheben. Darüber hinaus ist die Verwendung von Zughilfen sehr limitiert. Zu oft kommt das Thema, ich kann das Gewicht nicht mehr halten und so weiter. Verwende Zughilfen. Punkt.
Ja. Ich habe immer wieder den Punkt, dann sollte ich ja vielleicht nichts heben, was ich auch nicht halten kann.
Exakt.
Ja, ne? Das ist immer. Ja, aber wenn ich das nicht halten kann, sollte ich es auch nicht heben. Doch, kannst du. Und deswegen nimm Zughilfen, weil bist du wirklich. Also, ich glaube, ich könnte. Also, ich kann keine 180 Kilo auf Reps halten. Mein Rücken schafft das aber locker. Weil die Kraft von meiner gesamten hinteren Kette ist deutlich höher als die Kraft von meinen Fingerbeugern. Und deswegen, um da einen trainingsspezifischen Reiz zu setzen, safe nehme ich Zughilfen.
Yep.
Lifterschuhe, overrated oder underrated?
Underrated.
Oh, ich hätte gesagt, ich würde overrated sagen. Weil 100% sinnvoll, gar keine Frage. Ich habe selber welche und ich empfehle sie auch häufig zu benutzen. Im Querschnitt der Fitnessbranche werden sie aber einfach zu schnell benutzt. Da würde ich sagen, overrated.
Das war mein Gedankengang vom letzten und ich habe wirklich jetzt mal nicht nur ein CrossFit-Gym oder motiviertere Gyms, sondern auch das Durchschnitts-Gym ins Auge gefasst, deswegen mein Zughilfenpunkt und basierend auf dem gleichen Punkt auch der Lifterschuh. Denn wenn du in ein durchschnittliches Fitnessstudio gehst, wie viel Prozent derer, die Beine trainieren, haben Lifterschuhe an? Vielleicht bin ich da auch schon zu weit raus, aber von allem, was ich sehe, ist, der Prozentsatz derer, die Beine trainieren und Gewichtheberschuhe anhaben, ist verdammt klein.
Das stimmt, ja. Ja, stimmt.
Genau. Und deswegen, also CrossFit-Studio, da läuft, ne? Gewichtheberschuhe anziehen und dann halt Kniebeugen machen. Ja, nein. Gewichtheberschuh macht in erster Linie einer Sache, er gibt Stabilität. Und in zweiter Linie, sorgt für eine höhere Kraftübertragung auf einer runden, sehr harten Sohle. Und dann drittens haben wir noch eine leichte Erhöhung der Ferse. Also aber viele Laufschuhe haben die gleiche oder noch eine höhere Erhöhung, sowas wie zum Beispiel Nike Shox.
Würde ich aber nicht empfehlen bei Kreuzheben, Lifterschuhe, oder?
Ja, Kreuzheben willst du eigentlich eine harte, sehr flache Sohle. Für Kreuzheben ist aufgrund dieser Fersenerhöhung mechanisch der Gewichtheberschuh von Nachteil.
Richtig, ja. Ja, okay, gebe ich dir, hast du recht. Also underrated. Hast du Gewichtheberschuhe?
4 verschiedene Pärchen.
Okay, warum?
Weil unterschiedliche Gewichtheberschuhe unterschiedlich aufgebaut sind von der Sohle. Ist tatsächlich ein Unterschied. Also auch wenn du mal Kniebeugen machst, du spürst den Unterschied.
Okay, ich bin gespannt. Vielleicht sollten wir da auch einen Vlog drüber drehen. Wolf und seine 4 verschiedenen Lifterschuhe.
Habe ich sogar so einen Glasschrank, weißt du?
Wirklich?
Nein.
Okay. 0,5 Kilogramm Scheiben, Wolfgang.
Underrated.
Vollkommen underrated, 100% underrated. Mich gucken schon Kunden an, die drücken, Bankdrücken 50 Kilo und dann legst du 1 Kilo pro Seite drauf. Also eine grüne, nicht mal eine 0,5er. Und dann lachen sie und sagen, naja, komm, also das, sagst du, ey, prozentual habe ich es gerade um 4% erhöht. Das ist viel. Und das verstehen Leute häufig nicht. Und du brauchst 0,5er Schritte. Also sogar du brauchst sogar Kiloschritte. Wenn ich beim Bankdrücken, als ich 5x5 gemacht habe, habe ich mich um 1 Kilo pro Trainingseinheit beim Bankdrücken gesteigert. Und das war spürbar. Es hat mich jedes Training neu gechallenged, ja.
1 Kilo pro Woche mehr sind 50 Kilo oder 52 Kilo im Jahr.
Ja.
Das ist beeindruckend.
Letztes, was ich noch raushaben würde, Kreatin.
Missverstanden ist keine Antwort, die ich geben kann.
Nee. Dann das heißt sagen, ja overrated, underrated, genau. Nicht? Overrated, underrated, missverstanden.
Overrated, underrated vielleicht. Aber dann würde ich sagen underrated.
Ja, würde ich auch sagen.
In korrekter Verwendung underrated.
Und im Durchschnitt underrated.
Ja.
Weil ich glaube, dass es auch in vielen Szenen overrated ist.
Ja.
Wie verwendet man Kreatin richtig?
Drei wichtige Punkte zum Thema Kreatin. Erstens, so gut wie beim ersten Mal wird es nie wieder funktionieren. Nichtsdestotrotz hast du natürlich einen längerfristigen Effekt. Zweitens, die Dosierung, die meisten brauchen für einen optimalen Effekt, ist wesentlich höher als das, was die meisten verwenden. Von einem durchschnittlichen Kreatinmonohydrat für 90 Kilo Mann 20 Gramm Pulver. Wenn du verschiedene Formen hast, die eine andere Verfügbarkeit haben, also ist auch weniger. Also Beispiel von dem Kreatinkomplex, den ich habe. Frau ein Löffel, Mann unter 100 Kilo zwei Löffel, Mann über 100 Kilo drei Löffel. An den Trainingstagen zum Training ist das, was ich empfehle.
Direkt in den Mund?
Ja, du kannst es direkt im Mund machen oder einfach in Wasser lösen.
Machst du es direkt in den Mund?
Nein, ich löse in Wasser. Das hat einen angenehmen Johannisbeergeschmack. Es ist sehr mild in der Süße. Es ist ein Viertel der regulären Süße, die wir da reingepackt haben, sodass du auch gut mit Aminoelektrolytkomplex mischen kannst oder auch so ein bisschen im Wasser hinten drin hast, ohne dass es übermäßig süß wird. Du hast im Endeffekt die größte Sensitivität für Kreatin während dem Training, denn da verbrauchst du am meisten. Das heißt, die potenziell größte Aufnahme oder nicht Aufnahme im Darm, sondern Aufnahme in die Muskulatur während dem Training. Da gibt es einige Untersuchungen zum Thema Glykogen. Auch hier selbes Spiel. Du hast die größte Sensitivität an Glykogen dann, wenn du es akut verbrauchst, denn dann ist der Bedarf des Muskels am höchsten und somit die Glykogen-Resynthese-Rate am höchsten. Spezifisch beim Kreatin gibt es da etwas weniger Wissenschaft, obwohl Kreatin das meist untersuchte Supplement ist, hat man spezifisch zu dem Thema noch nicht so viel gemacht. Aber auch da, man kann davon ausgehen, dass die Kreatin-Resynthese-Rate mit Abstand am höchsten ist bei oder während dem höchsten Kreatinverbrauch, was grundsätzlich während dem Training ist oder spezieller während dem Krafttraining ist oder während dem Training mit kurzen Belastungen hoher Intensität.
Ja. Also ich bin auch großer Freund von Kreatin, nehme es auch regelmäßig, setze es auch immer wieder ab. Früher hat man immer mit so Ladephasen und so gearbeitet, das macht man heute auch nicht mehr. Zumindest meines Wissens nach braucht man es nicht mehr unbedingt. Cool, was hältst du von der neuen Kategorie?
Sehr gut.
Schickt uns eure Punkte zu overrated oder underrated. Ja. Ich fand das wirklich geil. Grüße gehen nach München. Rotzfrech kopiert. Was macht ihr jetzt? Was wollt ihr machen? Ha? Was wollt ihr machen? Wir haben es einfach kopiert. Ihr könnt nichts tun. Ha? Was wollt ihr tun? Gut, liebe Grüße nach München. Und Wolfgang, ich habe noch eine Sache, die fällt mir gerade ein. Wolfgang, wir werden uns die Taschen so voll machen. Ich sag's dir, wir werden uns die Taschen so voll machen. Und zwar, hör zu. Du hast eine fantastische Idee gehabt, meiner Meinung nach, mit einem Gerät für einen Klimmzugassistenten. Ich glaube, das kann man sagen, oder?
Ja.
Dann hast du aber, du hast es aufgegeben, Wolfgang. Du hast es aufgegeben und du hast das Gerät, hast es mir überlassen und hat gesagt, ah, das war wirklich, das. Ich glaube, damit zitiere ich dich, du hast gesagt, ah. Und ich habe es aufgenommen und habe es jetzt an einen Kunden von mir, der ist Professor für Produktdesign. Und habe gesagt, nennen wir ihn Max Mustermann. Habe ich gesagt, hier Max, hast du nicht noch irgendeinen Jochen, einen Studentenjochen, der irgendeine Strafarbeit zu bekommen hat, der das Ding für uns konzeptioniert? Und da sagt er, Thomas, das machen wir. Also, das Ding ist in professionellen Händen an einer Universität, Wolfgang, und wird jetzt von Produktdesignern entwickelt.
Ich bin positiv überrascht.
Oder?
Jetzt freue ich mich.
Ja, und ich hatte zwei, weil es gibt eins, zwei, also die Grundidee ist fantastisch, also die Idee, die du hattest, ist Weltklasse, und aber es hat zwei, drei Schwächen gehabt, und ich hatte sogar schon Ideen, wie man die ausmerzen kann, hab die dem Professor gesagt, und er hat gesagt, er fand die sehr gut, hat die noch einen kleinen Tick weiterentwickelt, und die Grundidee der Lösung ist eigentlich schon da. Das wird jetzt mit Semesterbeginn wird dieses Projekt an der Universität angetreten.
Eine große Schwäche kenne ich. Bei 2-3 bin ich gespannt.
Okay, das besprechen wir gleich off Mike.
Yep.
Ja. Herr Wolf, cool. Da machen wir uns die Taschen so voll. Ey, wir machen das so teuer. ja,
nee, du kannst es gar nicht kaufen, du musst es mieten.
Oh ja, ah, sehr gut. Das geht immer mehr, ne? Also zum Beispiel jetzt für den Jingle, den ihr gehört habt eben, weil wir ja quasi jetzt dabei sind, auch gewisse Videoprojekte anzutreten, hast du auch immer das Problem mit GEMA-gerechter Musik. Und ich musste jetzt wirklich einen Account kaufen, der 200 € im Jahr kostet, damit ich GEMA-freie Beats, Sounds, Musik und sowas benutzen kann. Sonst hätten wir zum Beispiel den Jingle, den ihr vorhin eingespielt gehört habt, den hätten wir nicht verwenden können, weil uns dann jemand quasi sagen könnte, hey, dürft ihr nicht benutzen, so dürfen wir es benutzen. Und das ist schon krass, heute kostet alles Geld, ne?
Ja.
Auch der T3AC2 Klimmzugassistent, der wird auch Geld kosten.
Aber ist auch gut so. Ich bin ein Freund davon. Der diese Jingles erstellt oder der solche Beats erstellt, soll ja auch was davon haben. Wir sind ja...
Absolut. Wolfo, ja?
Im Kapitalismus, nicht im Sozialismus.
Das ist richtig. Wolfgang, was hier alles drauf ist, ich habe noch ganz viele Fragen. Ah, siehst du, nächste Woche starten wir, ich schreibe es mal auf, liebe Grüße, oder lass mich anders anfangen. Wolfgang, weißt du, wann du geboren bist? Also um wie viel Uhr?
Ja.
Ja?
Ja.
Okay, warte mal. Weißt du schon, worauf ich abziele?
Ich hoffe nicht, dass wir nächste Woche über Astrologie und Horoskope sprechen.
Wolfgang, wann bist du geboren?
Training, Therapie und Astrologie-Talk.
T3, AC2.
Nicht mit Domian, sondern mit Donai. Ja. Same, oder?
Ja. Nächste Woche, weil liebe Grüße an die Eltern meiner Freundin, die großes Interesse haben zu wissen, was für ein Sternzeichen du bist. Und daher, damit fangen wir nächste Woche an, Wolfgang, weil es mich auch interessiert, würde ich gerne dein Sternzeichen oder dein Horoskop vorlesen. Und dann gucken wir mal, ob das passt. Das als kleinen Cliffhanger. Dann weiterhin vorbereitet viele 5 Fragen. Es gibt noch viele Punkte zu overrated oder underrated. Und wir wollten auch unbedingt noch anfangen mit der Heranführung an die Grundübungen. Also wie beginnen wir mit jemandem, der noch nie diese Übung gemacht hat? Wie führen wir jemanden an die Grundübungen heran? Was ist die Technik-Heranführung? Das ist eigentlich das, was ich sagen würde. Also, dann, ich sehe auch noch Krafttraining bei der Physioschule Oldenburg. Das kommt auf jeden Fall nächste Woche. Und damit würde ich sagen, sind wir durch. Erste Folge nach den Ferien, Wolfgang. Wie fühlt sich das an für dich?
Ich hab's vermisst.
Heute Morgen habe ich gedacht, weil wir nehmen heute Samstag früh auf, heute Morgen hatte es eine gewisse Schwere, bis ich deine Stimme gehört habe. Dann war es okay.
Vollgas.
Wolfgang, ich wünsche dir eine gute Woche.
Thomas, same.
Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.